Sie, liebe Zuschauer, zu Teil 9 unserer Sendereihe Kirche und Gesellschaft. Neben mir unser Gast, Professor Manfred Spieker, Ordinarius für christliche Gesellschaftslehre an der Universität Osnabrück und Präsident der Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre. Guten Tag.
Ich bedanke mich. Ich freue mich auf das Gespräch.
Sie haben uns das letzte Mal, Herr Professor, eingeführt in die wirtschaftlichen Mechanismen der Globalisierung mit ihren ethischen Problemen. Und hier wollen wir jetzt auch fortfahren. Und zwar geht es um die Dritte Welt und die katholische Soziallehre. Seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt Johannes Messner, könne man im eigentlichen Sinn von einem globalen Gemeinwohl sprechen. Jedenfalls gäbe es seither kein isoliertes Gemeinwohl eines einzelnen Staates mehr. Wer steht denn da nun in der Pflicht? Der Norden gegenüber dem Süden? Einzelne Industrieländer gegenüber ihren Kolonien? Die Entwicklungsländer sich selbst gegenüber?
Alle gegenüber alle. In der Tat kann man sagen, der Zweite Weltkrieg war eine Zäsur. Er hat die ganze Welt zunächst mal im Übel zusammengebunden. Mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945 wollte man dann eine friedliche Welt zusammenschweißen. Die Vereinten Nationen haben dann eine ganze Reihe von Unterorganisationen bekommen, für Kultur, UNESCO, für Ernährung, FAO, für Gesundheit. Das sind wichtige Ereignisse. Sie gipfeln im Grunde in der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen 1948, ein ganz wichtiges Dokument, das auch in der Soziallehre der Kirche sehr geschätzt wird, zu den Jubiläen am 10. Dezember eines jeden Jahres. Äußern sich die Päpste immer wieder voller Anerkennung. Und wenn die Päpste bei den Vereinten Nationen vor der Vollversammlung gesprochen haben, Paul VI., Johannes Paul II., schon zweimal, sind sie auch immer darauf zu sprechen gekommen, wie wertvoll dieses Dokument ist. Da werden Menschenrechte für die ganze Welt anerkannt. Da wird der universale Anspruch der Menschenrechte zur Geltung gebracht. Dann ist das ein Zeichen für eine politische Globalisierung. Sie macht deutlich, jeder hat Verantwortung für jeden. Vor allem kommt das in einer Konvention der UNO zur Verhinderung des Völkermordes zum Ausdruck. In dieser Konvention wird gesagt, jedes Land sei verpflichtet, einen Genozid, der sich irgendwo in der Welt ereignen mag, zu verhindern. Also diese Konvention ist auch ein Dokument dafür, dass man nicht immer auf den Weltsicherheitsrat warten muss. Der kann gelähmt sein. Also es sind alle zu allen verpflichtet. Natürlich sind die ehemaligen Kolonialmächte, die ja erst dann Ende der 50er Jahre die Kolonien freigegeben haben, wenn Sie die afrikanischen Staaten betrachten, mehr als die Hälfte ist in den Jahren 1960, 61 unabhängig geworden. Sie haben gewisse Verpflichtungen, aber aus der Sicht der Soziallehre der Kirche sind auch die Entwicklungsländer selbst ja, die ersten Architekten ihrer Zukunft, so hat Johannes Paul II. Das einmal genannt, die ersten Baumeister ihrer Entwicklung. Sie müssen sich anstrengen, sonst hat jede Entwicklungshilfe keinen Zweck.
Was sagt denn die Kirche zu den Entwicklungsländern? So, haltet durch, erwartet alles von den Reichen, die müssen euch etwas geben, helft euch selbst?
Also die wichtigsten Dokumente, in denen die Kirche sich mit der Dritten Welt und den Entwicklungsländern beschäftigt, sind, das fängt mit dem Konzilstext Gaudium et Spes an, also 1965. Da gibt es schon einen Abschnitt über die Entwicklung der Dritten Welt. Und dann kommt zwei Jahre später die erste Entwicklungsenzyklika Populorum Progressio. Und als die ihren 20. Geburtstag feierte, hat Johannes Paul II. Noch einmal eine Enzyklika zu Fragen der Entwicklungshilfe formuliert, Sollicitudo Rei Socialis, zu Deutsch über die soziale Sorge der Kirche. Was sagt die Kirche den Entwicklungsländern? Sie sagt ihnen, was ich schon erwähnt habe, ihr seid die ersten Architekten eurer Zukunft. Und sie sagt ihnen auch, das ist ganz wichtig in dieser zweiten Enzyklika, sie müssen ungerechte Strukturen beseitigen, totalitäre oder diktatorische Regime ersetzen durch demokratische Regime der Mitbeteiligung der Bürger. Das ist in der Enzyklika Sollicitudo Rei Socialis in Ziffer 44 der wichtigste Satz der ganzen Enzyklika. Ich habe selbst ein Jahr nach dem Erscheinen dieser Enzyklika in Benin, einem kleinen Land Westafrikas, ein Symposium mitgemacht, als es noch eine marxistische Militärdiktatur war, die aber schon in einer Agonie begriffen war. Und in diesem Symposium, in dem dann auch der spätere Staatspräsident beteiligt war, Soglo, hat nicht so sehr die Aufmerksamkeit der Afrikaner gefunden wie dieser eine Satz, dass die Ersetzung autoritärer Regime durch demokratische, die Beseitigung der Korruption, eine wichtige Bedingung für eine gute Entwicklung ist.
Das würde ja bedeuten, dass die Kirche sozusagen der Politik den Primat einräumt vor der Wirtschaft, auch in der Entwicklungshilfe.
So ist das. Wenn Systeme korrupt sind, auch das ist bekannt, versickert die Entwicklungshilfe, zumindest die staatliche. Die kirchliche Entwicklungshilfe ist dann immer noch ein anderes Kapitel, die ist wesentlich erfolgreicher als jede staatliche, bilaterale oder multilaterale Hilfe. Und in den letzten Jahren ist das ja eigentlich auch Gemeingut geworden bei der EU, bei Industrieländern. Sie stoppen jede Entwicklungshilfe, wenn sie sehen, das ist ein Regime, das die Menschenrechte verachtet, das Minderheiten verfolgt, das völlig korrupt ist. Da versickert jede Entwicklungshilfe und deshalb wird sie in der Regel gestoppt. Das halte ich auch für richtig. Selbst wenn man erkennen muss, dass natürlich dann nicht die herrschende Elite am meisten darunter leidet, sondern das Volk.
Worin besteht denn kirchliche Entwicklungshilfe?
Sie hat verschiedene Dimensionen. Das fängt bei der Verkündigung des Evangeliums und der Soziallehre an. Im Übrigen haben schon Missionare ja Entwicklungshilfe betrieben. Wenn Missionare vor 200, 300 Jahren in irgendeinen Kontinent gingen, um das Evangelium zu verkünden, dann haben sie immer auch Schulen und Krankenhäuser und Sozialstationen gebaut. Also die Verkündigung des Evangeliums war immer schon mit einer Sorge für den gesamten Menschen verbunden. Aber in dieser Verkündigung des Evangeliums liegt natürlich ein ganz wesentlicher Teil der Hilfe zur Entwicklung der Völker. Die lateinamerikanischen Bischöfe haben das bei der 500-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas ja auch anerkannt. Aber die Entwicklungshilfe besteht dann auch darin, personelle Hilfe zu leisten, durch Entwicklungshelfer, durch Missionare, die natürlich dann auch die entsprechende Kompetenz mitbringen müssen bei der Entwicklung von landwirtschaftlichen Strukturen, bei der Entwicklung von Infrastrukturen, von Schulen, sozialen Einrichtungen. Und nicht zuletzt besteht kirchliche Entwicklungshilfe auch in der Gewährung materieller Hilfe. Wir sammeln ja in Deutschland einmal im Jahr, meistens in der Fastenzeit oder immer in der Fastenzeit für Miserior oder für andere Hilfswerke wie Kirche in Not, Adveniat, Renovabis. Das sind ganz wertvolle Instrumente der Kirche in Deutschland, die weltweit große Anerkennung finden. Wäre schön, es wäre alles so gut in der Kirche in Deutschland. Warum funktioniert diese Entwicklungshilfe besonders gut? Deshalb, weil sie nie eine einseitige Hilfe des Gebers ist, sondern voraussetzt, dass im Land jemand einen Antrag stellt, ein Projekt hat, für das er sich engagiert und einen eigenen Beitrag dazu leistet. Das sind nur einige der wichtigen Bedingungen für die Gewährung von Hilfen bei Miserior. Und dann kommt hinzu, dass auf jedem Markt die Gläubigen spenden, damit Miserior Hilfe leisten kann, der Staat aus Steuermitteln noch eine Mark draufsetzt, also von den etwa 320 Millionen Mark oder 160 Millionen Euro, die so im Durchschnitt Miserior jährlich für 2.500 Projekte vergibt, sind etwa 50% Entwicklungsmittel des Entwicklungshilfeministeriums, weil der Staat, und das heißt in diesem Fall die entsprechende Ministerin oder der entsprechende Minister, weiß, diese Hilfe funktioniert besonders gut. Die Kirche ist eben verwurzelt im Land. Und das ist eine Bedingung für den Erfolg solcher Hilfen. Ich habe es schon manchmal erlebt, in Nigeria beispielsweise, sagte mir der deutsche Botschafter einmal, als wir über Entwicklungshilfe sprachen, er könnte mich in 4 Ziegeleien führen, die mit deutscher staatlicher Entwicklungshilfe gebaut wurden und die heute alle Ruinen sind. Staatliche Entwicklungshilfe hat eben nicht diese Verwurzelung, dieses eigene Engagement im Land, das die kirchliche Entwicklungshilfe hat. Das, was ich zu Miserio sagte, gilt im Übrigen auch für das evangelische Pendant, Brot für die Welt. Also das sind wichtige Instrumente, die auch von Johannes Paul II. Bei jedem Deutschlandbesuch besonders gewürdigt werden.
Nun ist dieses Engagement sui generis aus den einzelnen Ländern nicht immer möglich. Wir kennen ja auch das berühmte Bild mit der Angel in der als Entwicklungshilfe. Man solle nicht Fische geben, sondern eben eine Angel, damit die Entwicklungsländer sich selber helfen können. Hat denn eine falsche oder ineffektive Entwicklungshilfe auch einen ethischen Aspekt? Muss man nicht zunächst die Völker schlicht vor dem Verhungern bewahren?
Ja, so war das schon im 19. Jahrhundert, als die Soziallehre in Deutschland entwickelt wurde. Da gab es einerseits Bischof Ketteler, der sich mit dem preußischen Staat auseinandersetzte, der sich mit Lassalle und den Sozialdemokraten auseinandersetzte und gleichsam die theoretische Grundlegung für die Soziallehre der Kirche legte, von dem Leo der 13. dann selbst einmal sagte, er stünde auf den Schultern des Mainzer Bischofs. Auf der anderen Seite gab es Kolping, der sammelte die Gesellen, die auf der Straße standen, um ihnen ein Heim zu geben, um ihnen religiöse und berufliche und auch Familienbildung zu vermitteln. Und man wirft Kolping manchmal vor, aber er hat ja überhaupt keine Einwirkung auf die Politik, keinen Beitrag zur Entwicklung der Soziallehre geleistet. Ja, aber er hat etwas anderes Wesentliches getan. Auch das ist eben nötig. Die Leute, die am Rande des Elends stehen, zu sammeln, davor zu retten, dass sie in den Abgrund fallen. Und genauso ist das mit der Entwicklungshilfe. Es gibt Zonen, wenn irgendwo in der Sahelzone eine Hungersnot ausbricht, da kann ich nicht über die Reform des politischen Systems lange nachdenken, sondern muss ich schlicht Nahrungshilfe leisten, um die Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Oder vor einem einbrechenden Winter muss ich ihnen Bekleidungshilfe leisten, damit sie nicht erfrieren. Das ist ein Teil, aber natürlich längerfristig, da komme ich zurück auf das Sprichwort, muss ich ihnen helfen, dass sie sich selbst helfen können. Das chinesische Sprichwort, das Sie erwähnt haben, gibt dem Hungrigen einen Fisch, hat er einen Tag zu essen, lehre ihn fischen, wird er sein ganzes Leben sich ernähren können. Das würde ich sagen, reicht heute nicht mehr. Ich muss noch einen dritten Aspekt hinzufügen, angesichts einer globalen Umweltverschmutzung würde ich das Sprichwort ergänzen heute, Sorge dafür, dass die Gewässer sauber bleiben, damit da überhaupt noch Fische drin sind, die man fischen kann. Also auch das ist wichtig und zeigt wieder, dass auch die Politik nötig ist. Aber in der Tat, Entwicklungshilfe kann nie eine Dauereinrichtung sein. Das ist weder im Sinne der Soziallehre der Kirche noch im Sinne der Geber und schon gar nicht im Sinne derer, denen geholfen wird. Wenn ich zurückkommen darf auf Subsidiaritätsprinzip, das gilt auch in der Entwicklungshilfe. Auch die Menschen wollen sich selbst ernähren, sich selbst entwickeln, nicht immer abhängig sein von irgendeinem reichen Onkel. Also Entwicklungshilfe muss immer zum Ziel haben, möglichst schnell eine Eigenständigkeit herbeizuführen.
Nun ist das Elend nicht allein von Kirche oder auch von einem Staat manchmal zu schultern. Ist einfach zu groß. Lässt sich denn die Verpflichtung auf internationale Organisationen übertragen, IWF, Weltbank, UNICEF, UNHCR oder andere, auch wenn diese nicht immer nach ethischen, sondern manchmal sogar nach ziemlich brutal wirtschaftlichen Kriterien ihre Hilfe anbieten?
Also der Internationale Währungsfonds, die Weltbank sind ja eher Feuerwehrinstitutionen. Sie löschen Brände, Brände derart, dass ein Land vor dem Ruin steht, weil es zahlungsunfähig wird und der Bankrott eines Landes natürlich eine Kettenreaktion für die Weltwirtschaft auslösen kann. Und da greifen sie ein, da helfen sie, da gewähren sie Kredite und so würde ich sagen, Gott sei Dank verbinden sie die Kredite mit Auflagen, damit das Land auch wieder auf die eigenen Beine kommt. Denn sonst wäre das ja fahrlässig. Ein Land ruiniert sich und dann vertraut es auf die Hilfe des IWF. Das wäre nicht im Sinne des IWF, wie auch nicht im Sinne des Landes. Bei der Aufstellung solcher Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit Hilfe gewährt wird, hat auch der IWF schon dazugelernt. Er achtet heute schon darauf, dass die wirtschaftlichen Reformen, die er für notwendig hält, damit das Land sich wieder entwickeln kann, nicht auf Kosten der Ärmsten, der Armen realisiert werden. Das mag vor 20 Jahren so gewesen sein, weil es da oft an den Regierungen, auch den Despotien in diesen Ländern überlassen war, wie sie nun die Lasten verteilen, die sie schultern mussten. Und dann haben sie halt vielleicht die Subventionen beim Brot oder bei den Verkehrsmitteln gestrichen, aber nicht bei der Rüstung oder bei der Bezahlung der Beamten. Und so litt das Volk und der IWF wurde zum roten Tuch. Auch das habe ich manchmal erlebt in Ländern der Dritten Welt, dass man eigentlich bei einem Symposium in der Hälfte der Vorträge nur auf den IWF und seine Restrukturierungsprogramme schimpfte. Das ist nicht sehr sinnvoll. Aber auch der IWF ist oft machtlos. Man sieht das bei einigen Ländern, die gar nicht zu den Ärmsten der Armen gehören, wie Mexiko, wie Argentinien, wie Brasilien. Nein, das sind schon genuin hausgemachte Faktoren, die dort immer wieder die Krise verursachen und nicht internationale Organisationen. Und noch, um noch ein letztes anzufügen, ob man nicht den internationalen Organisationen die Hilfe überlassen könnte. Ich würde sagen, nein, das sind zum Teil doch auch anonyme Organisationen. Eine bilaterale Hilfe ist menschennäher. Ich weiß, was mit meinem Geld geschieht. Selbst als Steuerzahler. Also deshalb würde ich sagen, das lässt sich nicht ersetzen durch multilaterale Hilfe.
Hat denn die katholische Soziallehre diese Stufenleiter der Entwicklungshilfe im Blick, in der Lehre als solche?
Ja, würde ich wohl sagen, denn es gibt eine Reihe von Dokumenten, die sich ausschließlich mit dem Thema Entwicklungshilfe beschäftigen. Sie finden in allen Lehrbüchern oder zumindest in den neueren Lehrbüchern der katholischen Soziallehre, die nach dem Konzil erschienen sind, eine Erörterung der Probleme der Dritten Welt. Und um nochmal Ihr Wort von Johannes Messner aufzugreifen, dass das Gemeinwohl global ist, das ist seit dem Konzil Gemeingut der katholischen Soziallehre. Und das ist ja auch nicht zu bestreiten. Gut, wenn sich irgendwo in Afrika ein Volk zerfleischt, wie schon seit Jahrzehnten im Sudan oder vor wenigen Jahren in Ruanda und Burundi, da braucht die Welt vielleicht länger, bis sie interveniert, als das vor 12 Jahren in Kuwait der Fall war. Dann wird oft behauptet, ja, da gab es Öl und in Ruanda gibt es halt kein Öl. Das ist wieder zu einfach. Man interveniert nicht nur da, wo es Öl gibt. Das hat der Kosovo gezeigt, das hat Bosnien gezeigt. Aber in der Tat, manchmal braucht die Weltgemeinschaft unendlich lange, zu lange, um irgendwo ein Massaker abzustellen.
Toynbee sprach mit Blick auf die internationale Welt von einem äußeren Proletariat. Ein äußeres Proletariat, das sich auf Dauer nicht mit seiner Situation der Minderwertigkeit und der Ungleichheit in der Lebenshaltung abfinden werde. Man hat den Eindruck, Herr Professor, dass das Bewusstsein dieser Menschen, dieses äußeren Proletariats, über ihre Lage und die krassen Unterschiede in der Tat wächst. Der steigende Immigrationsdruck ist ja nur ein Merkmal dieses wachsenden Bewusstseins, von dieser Wohlstandsschere, die immer mehr auseinanderklafft. Ist denn die Zivilisation der Solidarität, die die katholische Soziallehre auf internationaler Ebene anstrebt, ist diese Zivilisation angesichts dieser Verhältnisse eigentlich mehr als eine Vision?
Jetzt verlangen Sie von mir fast prophetische Fähigkeiten. Professoren scheuen sich, Propheten zu spielen. Ich würde sagen, ja, es ist mehr als eine Vision. Es gibt auch in den Beziehungen zwischen den Völkern Fortschritte. Nicht nur jetzt im Hinblick auf die Verhinderung von Kriegen, darüber werden wir noch sprechen, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung. Es gibt eine Reihe von Ländern, die vor 20, 30 Jahren noch Entwicklungsländer waren, Länder, die sich nicht mal selbst ernähren konnten, die in den 80er Jahren, in den 90er Jahren einen Status erreicht haben, dass sie sich selbst entwickeln können, Schwellenländer, wie man sie nennt, wurden. Das gibt es, also es gibt da schon auch Licht, nicht nur Schatten. Und im Übrigen, das Proletariat der Welt, das ist auch oft eine Folge bestimmter Ideologien. Ich kann das jetzt nicht Toynbee unterstellen, aber wenn ich an die Befreiungstheologie denke, da gab es sehr viele Ideologien, die sagten, das Elend in der Dritten Welt sei von den Metropolen der Industrieländer verursacht, sei von den ehemaligen Kolonialherren verursacht. Da frage ich mich dann, warum haben die Vereinigten Staaten eine so gute Entwicklung genommen? Das war auch mal eine Kolonie Englands, die sind dann im 18. Jahrhundert unabhängig geworden, haben sich rasant entwickelt, obwohl sie lange nicht so viel Bodenschätze und Ressourcen haben wie beispielsweise Brasilien. Brasilien wurde 30 Jahre nach den Vereinigten Staaten unabhängig und hat sich nur so mühsam und schleppend entwickelt, wie andere südamerikanische Länder auch. Es gibt sogar Theorien, die sagen, ja, Vereinigten Staaten waren halt protestantisch. Und das sei eine bessere Bedingung für Entwicklung. Und die südamerikanischen Staaten seien katholisch gewesen. Und katholisch zu sein, sei halt eine schlechtere Voraussetzung für eine ordentliche Entwicklung. Michael Novak hat sich mit dieser Theorie auseinandergesetzt und sie zurückgewiesen. Hat wohl auch festgestellt und gefragt, warum die Vereinigten Staaten eine so rasante Entwicklung genommen und die südamerikanischen Länder nicht. Seine Antwort auf die Frage ist, weil sie es nie geschafft haben, demokratische Strukturen einzuführen. Es waren Militärdiktaturen, es waren Oligarchien. Und sowas bremst die Entwicklung. Nicht zuletzt, das wäre eine Illustration für diesen Satz in Sollicitudo Rei Socialis, die Beseitigung der Korruption und die Ersetzung autoritärer Regime durch demokratische Regime ist eine Bedingung für eine gute Entwicklung.
Ich will noch mal zurückkommen auf das Verhältnis Nord-Süd. Eben ist auch das Stichwort gefallen vom Immigrationsdruck. Sagt die, das sind ja Wanderungsbewegungen, der Immigrationsdruck ist real. Sagt die katholische Soziallehre etwas über diese Wanderungsbewegungen oder bringt sie irgendeinen Aspekt in der Lehre, der es erlaubt zu sagen, man muss sie alle aufnehmen? Man muss die Tore öffnen.
Das Problem der Immigration ist vielleicht etwas vernachlässigt in der Soziallehre der Kirche. In gewissem Sinne spielt es schon bei Johannes dem 23. in Mater et Magistra eine Rolle, aber der hat mehr die Migration vom Land in die Städte in den Augen. Ein Problem Brasiliens beispielsweise, das halt alles nach Sao Paulo oder Brasilia oder Rio zieht und die dürren, armen Landstriche verlässt, was dann dazu führt, dass solche Metropolen mit 15 Millionen Einwohnern noch einen Armutsgürtel von Favelas um sich herum haben, der auch nach Millionen zählt. Aber man kann aus einigen allgemeinen Grundsätzen der katholischen Soziallehre Aussagen ableiten zum Thema Immigration. Sie sagt bestimmt nicht, nehmt alle auf. Nein, sie sagt, natürlich sagt sie, wer in Not ist, wessen Leben bedroht ist und wer flieht, weil sein Leben in Gefahr ist, hat das Recht auf Asyl aufgenommen zu werden. Aber das ist ja nicht das eigentliche Problem. Das Problem sind die Wohlstandsmigrationen oder
die Wirtschaft
aus der Sicht der Migranten, die Elendsmigrationen. Und da sagt die Soziallehre der Kirche, das Gemeinwohl eines Landes muss im Auge behalten werden. Wenn das Gemeinwohl eines Landes Schaden nimmt oder gar schweren Schaden nimmt, hat ein Land durchaus das Recht, jeden, die Wirtschaftsflüchtlinge an der Einreise zu hindern. Oder wenn kulturelle Konflikte entstehen durch solche Wirtschaftsflüchtlinge, hat ein Land das Recht, dem vorzubeugen, also solche Migrationen zu verhindern. Also man muss da schon den Einzelfall ansehen. Aber ich sage noch einmal, nehmt alle auf. Das ist kein Grundsatz der katholischen Soziallehre.
Gibt es so etwas wie eine soziale Gerechtigkeit auf internationaler Ebene?
Ja, das gibt es so wie auf nationaler Ebene auch, auch wenn es Leute gibt, vor allem Volkswirte, die sagen, das seien schwammige Begriffe. Demokratie mag auch ein schwammiger Begriff sein. Gut, das lässt sich vielleicht mit einigen Kriterien leichter füllen als der Begriff sozialer Gerechtigkeit. Ja, ich habe schon einmal den Grundsatz, als wir über Eigentum gesprochen haben, von der universalen Bestimmung der Güter gesprochen. Das gilt beim Thema Dritte Welt, Globalisierung, Migration auch. Man soll die Güter der Erde allen verfügbar machen. Aber ich habe auch darauf hingewiesen, der Weg, auf dem das geschieht, ist die Arbeit. Also man muss dann Arbeitsgelegenheiten schaffen, zur Arbeit anhalten. Man muss Entwicklungshilfe leisten, das gehört auch dazu. Aber diese soziale Gerechtigkeit wird auf internationaler Ebene noch schwerer zu erreichen sein als auf nationaler Ebene. Sie ist, wenn man so will, ein Ideal, dem wir nachzustreben haben.
Das war katholische Soziallehre, Globalisierung, die dritte Welt. Ich halte fest, Primat der Politik, auch hier. Mit Professor Manfred Spieker, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, liebe Zuschauer. Ich lade Sie ein für die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.